Info 3 Abend.
Nicht genug Unterschriften. Die Steuerabkommen mit Deutschland, Österreich und Großbritannien kommen nicht vors Volk. Nicht genug Handlungsspielraum. Die Zürcher Regierung weist die Vorwürfe in der BKV-Affäre zurück. Nicht genug Stimmen. Der georgische Präsident Saakaschwili gesteht nach den Parlamentswahlen seine Niederlage ein. Das Wetter: morgen ist es oft sonnig und 20 Grad mild. Am Mikrofon sind Brigitte Kramer und Andi Lüscher.
In der Schweiz gibt es im November keine Abstimmung über die Steuerabkommen mit Deutschland, Großbritannien und Österreich. Die Gegner der Abkommen haben nicht genügend Unterschriften zusammengetragen. Eine Hoffnung bleibt dem Referendumskomitee. Da das Resultat relativ knapp ausgefallen ist, wird nach der üblichen zweifachen Auszählung nun noch ein weiteres Mal kontrolliert. Die Zürcher Kantonsregierung weist die Vorwürfe der Parlamentarischen Untersuchungskommission zur Pensionskassenaffäre zurück. Die Kommission hielt in ihrem Bericht fest, der Regierungsrat habe die Pensionskasse des Kantons zu wenig kontrolliert. Der Regierungsrat erklärt, er habe nicht die Verantwortung gehabt, die ihm unterstellt werde. Führung, Verantwortung und Kontrolle seien zusammen mit anderen Akteuren wahrgenommen worden, unter anderem auch mit der Finanzkommission des Kantonsparlaments. Nach der Parlamentswahl in Georgien liegt die Partei des oppositionellen Milliardärs Ivanischwili nach Angaben der Wahlkommission klar in Führung. Präsident Saakaschwili hat seine Niederlage eingeräumt. Seine Partei gehe in die Opposition, sagte er in einer Fernsehansprache. Wahlsieger Ivanischwili forderte unterdessen den Präsidenten zum Rücktritt auf. Die in einem Jahr geplante Präsidentenwahl müsse vorgezogen werden. Der frühere Kammerdiener des Papstes hat vor dem Vatikangericht bestritten, Privatunterlagen des Papstes gestohlen zu haben. Hingegen habe er solche Dokumente kopiert und weitergegeben und damit das Vertrauen des Papstes missbraucht. Der Angeklagte erklärt im sogenannten Vatileaks-Prozess, keine Mittäter gehabt zu haben. Vor Gericht beklagt er sich zudem über die schlechte Behandlung während der Haft. Der Richter ordnete darauf eine Untersuchung zu den Haftbedingungen an. In Frankreich stellt die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen gegen Dominique Strauss-Kahn ein. Bei den Vorwürfen gegen den früheren Chef des Internationalen Währungsfonds ging es um angebliche Vergewaltigungen bei illegalen Sexpartys. Eine belgische Prostituierte hatte behauptet, dabei zu bestimmten Sexpraktiken gezwungen worden zu sein. Wie die französische Staatsanwaltschaft nun erklärt, hatte die Frau aber nie Anzeige erstattet und in der Zwischenzeit erklärt, den sexuellen Handlungen zugestimmt zu haben. Strauss-Kahn musste im Mai letzten Jahres als Währungsfondschef zurücktreten, nachdem er in New York wegen Vergewaltigung angeklagt worden war. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index stand kurz vor Schluss bei 6.618 Punkten plus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 13.475 Punkten minus 0,3%. Der Euro wird zu 1.21.02 gehandelt, der Dollar zu 93,59 Rappen.
Info 3 Abend. Die Themen.
Das Schweizer Stimmvolk wird nicht über das Steuerabkommen mit Deutschland entscheiden. Was heißt das nun für Berlin? Georgien zeigt Präsident Saakaschwili die rote Karte. Bei den Parlamentswahlen gewinnt sein Kontrahent, der Milliardär Ivanischwili. Was bedeutet das für die Kaukasusrepublik? Und die Zürcher Kantonsregierung muss sich in der BKV-Korruptionsaffäre schwere Versäumnisse vorwerfen lassen. Doch sie wehrt sich. Mit welchen Argumenten? Antworten nach Wetter und Verkehr.
Am Abend bleibt es vielerorts trocken. Morgen ist es oft sonnig bei 20 Grad. Vor allem im Jura und im Tessin hat es aber teils dichtere Wolkenfelder und stellenweise ist etwas Regen möglich. Der RS3-Verkehrsinformation von 17.05 Uhr in der Region Zürich auf der A1 Richtung Bern zwischen Brütisellen und Affoltern stockender Verkehr. In der Region Aargau-Solothurn auf der A1 Richtung Bern zwischen Dietikon und dem Barecktunnel ebenfalls stockender Verkehr. Und in der Zentralschweiz zwischen Walchwil und Zug in beiden Richtungen Verkehrsbehinderung wegen eines Unfalls.
Info 3 Abend.
Mit großem Elan haben Aouns und Juso Unterschriften gesammelt gegen die Steuerabkommen mit Deutschland, Großbritannien und Österreich. Doch der Effort war umsonst. Die nötigen 50.000 Unterschriften sind nicht zustande gekommen. Die Steuerabkommen kommen damit nicht vors Volk. Thomas Guterson.
1.500 Unterschriften fehlten der unheiligen Allianz von Aouns und Juso, um das Steuerabkommen mit Deutschland im November vors Volk zu bringen. Bundeskanzlerin Corinna Casanova.
Das Referendum gegen das Quellensteuerabkommen Schweiz-Deutschland ist bis zum Ablauf der Sammelfrist mit 48.533 Unterschriften eingereicht worden.
Nötig wären 50.000 Unterschriften gewesen. Um die Abkommen mit Österreich und England vors Volk zu bringen, haben noch mehr Stimmen gefehlt. Schuld seien die Gemeinden, sagt Aouns Geschäftsführer Werner Gartenmann.
Wir sind jetzt das Opfer geworden, dass es mit der Beglaubigung nicht geklappt hat. Am Einreichungstag, am 27. September, das war der letzte Donnerstag, waren für jedes Referendum zwischen 4.800 und 5.000 Unterschriften noch bei den Gemeinden zur Beglaubigung.
Diese hätten die beglaubigten Unterschriften einfach zu spät abgeschickt. Zudem sei das Unterschriftensammeln in den Sommerferien nicht einfach.
Das war wirklich nicht lustig, zwischen Bikini und Badehosen Unterschriften zu sammeln in der Schweiz.
In Selbehorn bläst David Roth von der Juso. Schlussendlich hätten ihnen wenige Tage gefehlt. Die Gegenseite ist erleichtert. Dass die Referenden nicht zustande gekommen sind, ist für den Direktor der Economy Suisse ein Zeichen dafür, dass die Bevölkerung für die Steuerabkommen sind.
Ich glaube, hier das Signal, dass diese Unterschriften nicht zustande kommen konnten, zeigt doch, dass diese Abkommen doch Rückgrat haben,
sagt Pascal Centinetta von der Economy Suisse. Jetzt steht fest, die Steuerabkommen mit England und Österreich treten am 1. Januar nächsten Jahres in Kraft. Das Abkommen mit Deutschland muss noch durch den Deutschen Bundesrat.
Thomas Guterson. Was das Steuerabkommen mit Deutschland angeht, ist nun also wieder Berlin am Zug. Womit ist jetzt dort zu rechnen? Das habe ich unseren Korrespondenten Kaspar Sell gefragt.
Hier entsteht erstmal, was die Abläufe angeht, wieder eine neue Situation. In Berlin hatte man sich darauf eingestellt, dass es in der Schweiz ein Referendum geben könnte. Deswegen war die entscheidende Abstimmung im Deutschen Bundesrat verschoben worden auf nach der Schweizer Abstimmung, also auf Dezember. Jetzt wird man wohl darauf zurückkommen, auf den ursprünglichen Fahrplan, also Schlussabstimmung im Bundestag in der Großen Kammer Ende Oktober. Dort wird das Abkommen mit der Regierungsmehrheit durchkommen. Und dann Ende November im Bundesrat, in der Länderkammer, und dort wird es aller Voraussicht nach scheitern.
Nun lesen wir aber, dass die Regierung Merkel sich noch immer um eine Lösung bemüht, einen Handel mit der Opposition zustande bringen will. Sehen Sie da keine Chancen mehr?
Diese Bemühungen sind noch immer im Gange, das ist richtig. Die Regierung versucht, dieses Geschäft mit anderen zu verbinden, nach dem Motto, wir kommen euch dort entgegen, dafür sagt ihr Ja zum Steuerabkommen. Aber ich sehe da wenig Aussicht, denn die SPD opponiert heute beim Steuerabkommen nicht mehr nur gegen irgendein Sachgeschäft, das man falsch findet, sondern jetzt geht es um mehr. Das Thema Steuergerechtigkeit ist zu einem zentralen Thema im Hinblick auf den Wahlkampf nächstes Jahr geworden. Das Nein von Parteichef Gabriel, das Nein von Kanzlerkandidat Steinbrück, das Nein auch der SPD-Länderchefs klingt sehr hart. Und es würde sehr viel brauchen, um all diese Leute von ihrer sehr exponierten Position wieder abzubringen.
Und dennoch glaubt die Regierung immer noch an eine Lösung?
Ja, aber auch aus der Regierung höre ich, dass so ein Deal nur zustande kommen könnte, wenn die Schweiz Deutschland nochmals einen entscheidenden Schritt entgegenkommen würde. Also hier geht es immer noch um das Thema Rückwirkung. Verhindern, dass deutsche Kontoinhaber jetzt vor dem Inkrafttreten des Abkommens noch abschleichen können. An diesem Thema arbeitet die Diplomatie immer noch intensiv, das weiß ich. Also das ist alles noch nicht ganz vorbei, aber der Spielraum, in dem man sich da bewegt, ist extrem eng. Also ich sehe nicht, wie das noch gelingen könnte.
Das die Einschätzungen von Kaspar Selk, unserem Korrespondenten in Berlin.
Info 3 Abend.
Nach einem Wahlkampf, der mit harten Bandagen geführt wurde, ist klar, in Georgien kommt es zum Machtwechsel. Die vom Präsidenten Saakaschwili geführte Vereinte Nationale Bewegung hat die Parlamentswahl gegen die Koalition Georgischer Traum unter der Führung des Milliardärs Iwanischwili verloren. Nach 9 Jahren ist das Machtmonopol von Michail Saakaschwili damit gebrochen. Ich bin nun verbunden mit Peter Giesling in Moskau. Was heißt denn das nun?
Ja, Präsident Saakaschwili hat eigentlich etwas früh seine politische Schlappe eingestanden. Er hat wohl eingesehen, dass er politisch an Boden verloren hat. Denn eigentlich ist zur Stunde gar noch nicht ganz klar, wie sich das neue Parlament zusammensetzen wird, weil eben nicht alle Stimmen ausgezählt sind. Aber Saakaschwili hat am Mittag nun angekündigt in einer Fernsehrede, dass seine Partei in die Opposition gehen werde und dass er und seine Partei auch bereit seien, mit dem Bündnis Georgischer Traum zusammenzuarbeiten. Und je nach definitiver Auszählung der Stimmen dann wird wohl die neue georgische Regierung zusammengesetzt werden.
Wahlsieger wäre dann Bizina Ivanischvili, der reichste Mann Georgiens. Was wird die Bevölkerung von den neuen Machtverhältnissen merken?
Ja, Milliardär Ivanischvili sieht sich als Philanthrop. Er will weiterhin eigenes Geld zur Verfügung stellen für den Bau von Spitälern, für Staatsaufgaben, so wie er das auch bisher gemacht hat. Und heute Mittag hat er erklärt, dass er vor allem dem Bauernstand unter die Arme greifen wolle mit günstigen Krediten, auf das eben die georgische Landwirtschaft endlich aus ihrer Krise herausfinden kann. Und Ivanischvili wird sich auch darum bemühen, die Beziehungen Georgiens zum großen nördlichen Nachbarn, zu Russland, zu verbessern und dies aus wirtschaftlichen, nicht etwa aus ideologischen Gründen.
Sie sprechen die Beziehungen zu Russland an. Wenn wir den Blick noch etwas weiter auftun, was bedeutet der Machtwechsel generell für die internationalen Beziehungen von Georgien?
Also international wird sich, wenn Ivanischvili im Parteienbündnis nach wie vor der bestimmende Mann ist, nicht viel ändern. Auch Ivanischvili will Georgien an die Europäische Union heranführen und möglichst auch in die NATO integrieren. Wichtig aber, das Parteienbündnis von Bizina Ivanischvili könnte sich allenfalls als instabil bezeichnen. Politiker verschiedenster Strömungen sind darin vertreten und das könnte mittelfristig zu Problemen führen im Bündnis selbst und natürlich dann auch in der neuen georgischen Regierung.
Besten Dank. Das war Peter Giesling, unser Korrespondent in Moskau.
Info 3 Abend.
Es ließ sich wohl ganz gut leben mit all dem Geld und den Golfferien, mit denen sich der ehemalige Anlagechef der Zürcher Pensionskasse BVK belohnte. Und das alles auf Kosten der Kantonsangestellten. Korruption und Misswirtschaft sorgten in der zweitgrößten Pensionskasse der Schweiz nämlich für ein Loch von bis zu 1,5 Milliarden Franken. Und niemand schaute dem Anlagechef auf die Finger. Eine parlamentarische Untersuchungskommission kommt zum Schluss, die Gesamtverantwortung für das Debakel liegt bei der Zürcher Regierung. Aber diese wehrt ab. Codine Vinzenz.
Es war einer der Kernsätze heute Morgen, als PUC-Präsident Markus Bischoff den Bericht seiner Kommission vorstellte.
Die Hauptverantwortung für diese Mängel trägt der Regierungsrat. Er hat seine Rolle als oberstes Organ der zweitgrößten Pensionskasse der Schweiz nicht ausgefüllt.
Die Regierung als Ganzes hätte, analog zu einem guten Verwaltungsrat, Warnsignale früher erkennen, früher das Personal innerhalb der BVK aufstocken und die Kontrolle verbessern müssen. Anzeichen dafür habe es nach dem Jahr 2000 gegeben. Am Nachmittag nahm die Regierung zum Bericht Stellung. Regierungspräsident Markus Keggi tat das. Er sitzt erst seit 2007 in der Regierung. Die Hauptverantwortung, stellte er klar, wolle die Gesamtregierung nicht übernehmen.
Die Regierung hat Beschlüsse gefasst. Diese Beschlüsse wurden auch durch das Parlament abgesegnet. Die Finanzkontrolle hat kontrolliert. Es waren verschiedene Player da, aber die Regierung ist nicht im Sinne des Rechtes. Er hat die Stellung eines Verwaltungsrates.
Die Regierung habe eben nicht wie ein Verwaltungsrat nur die Pensionskasse im Blick haben können, sondern das Gesamtwohl des Kantons. Konkrete Versäumnisse vorgeworfen werden im PUC-Bericht auch den drei ehemaligen Finanzdirektoren in jener Zeit und der amtierenden Finanzdirektorin, Regierungsrätin Ursula Gut. Gut habe die Kritik der Arbeitnehmervertreter in der BVK-Kommission zu lange nicht beachtet. Regierungsrätin Gut räumte dazu am Nachmittag ein:
Es war eine sehr kritische Gesprächssituation und das hat vielleicht dazu geführt, dass man ihre Inhalte etwas zu wenig ernst genommen haben. Heute würde ich da versuchen, besser auf den Inhalt zu hören.
Der PUC-Bericht wird Ende November im Zürcher Kantonsparlament beraten. Daneben muss der neue Stiftungsrat der Pensionskasse klären, inwiefern die Regierung oder die zuständigen Regierungsräte persönlich für den Schaden in Höhe von hunderten Millionen Franken haftbar gemacht werden können. Allerdings, auch wenn ehemalige Regierungsräte haftbar gemacht werden könnten, was schwierig sein dürfte, übernehmen müsste die Kosten der Steuerzahler. Denn der Kanton haftet für seine Regierungsräte.
Das war Info 3 am Abend, das Wichtigste kompakt auf DRS3, DRS4 News und Virus oder im Netz unter drs.ch. Im Studio heute Brigitte Kramer.